Wenn Sie Menschen Neujahrswünsche aussprechen, welche Formulierung benutzen Sie da? Wünschen Sie ein gesundes neues Jahr? Kurz vorm gesundes neues? Kann man ja im Grunde nichts falsch machen. Gesundheit kann jeder brauchen. Ich habe in diesem Jahr selber eine Erfahrung mit einer längeren Krankheitsphase gemacht und seitdem wird mir der Wunsch wichtiger, wenn man einmal selber merkt, wie das ist, wenn es nicht mehr selbstverständlich ist, dass alles so geht wie immer. Oder wünschen Sie eher ein friedvolles oder friedliches neues Jahr? Das ist ja fast schon ein politisches Statement und ein wichtiger Wunsch, seit der nächste Krieg mal nicht so weit weg stattfindet wie sonst immer. Oder halten Sie sich lieber an das allgemeine alles Gute im neuen Jahr? Ich meine, alles Gute schließt ja alles Gute mit ein, auch Gesundheit und Frieden und noch dazu alles, was das persönliche Leben so ausmacht. Oder wünschen Sie ein gesegnetes neues Jahr? Das ist unter Christen ja im Grunde Pflicht. Aber nicht nur Pflicht, sondern wir wissen ja auch, dass an Gottes Segen alles gelegen ist. Da können wir uns noch so bemühen. Können Sie sich erinnern, ob Ihnen schon mal jemand ein angenehmes neues Jahr gewünscht hat? Wahrscheinlich eher nicht. Ich meine, es wird einem mal ein angenehmer Flug gewünscht oder ein angenehmer Aufenthalt, zum Beispiel in einem Hotel. Aber für ein ganzes Jahr, so als Wunsch, ein angenehmes neues Jahr, da klingt das vielleicht doch nach ein bisschen wenig. Vielleicht ändert sich das heute. Mal sehen. Auf dem Weg in ein neues Kalenderjahr begleitet uns diesmal ein Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Jesus steht ganz am Beginn seines öffentlichen Wirkens. Er hat sich von Johannes dem Täufer taufen lassen. Er wurde in die Wüste geführt und dort vom Gegenspieler Gottes, vom Satan, versucht. Und dann kommt er in seine Heimatstadt Nazareth und predigt dort. Wir haben den Abschnitt gerade schon mal gehört. Ich werde dann noch mal ein paar Abschnitte daraus vorlesen. Ich würde diesem Abschnitt für den Jahreswechsel 2022-23 gern drei Dinge entnehmen. Und zwar einen praktischen Tipp, eine handfeste Wahrheit und eine mutmachende Verheißung. Zunächst mal finde ich in diesem Abschnitt einen praktischen Tipp. Warum sind Sie heute hier? Wenn ich das jetzt fragen würde, also hier mit dem Mikrofon rumlaufen und Sie danach fragen würde, dann würden wir alle auf anspruchsvolle Antworten hoffen. Und würde da jemand sagen, na, ich bin hier, weil ich das so gewohnt bin, dann käme uns diese Antwort vielleicht ein bisschen oberflächlich vor. Für Jesus hätte sie gereicht. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Es gibt viele Gründe, den Gottesdienst der Gemeinde zu meiden. Das gibt mir nichts. Da kann ich nichts mitnehmen. Die Leute dort sind komisch. Die Lieder sind zu alt. Die Musik gefällt mir nicht. Wir wissen nicht, wir erfahren auch nicht, ob Jesus etwas mitnehmen konnte aus dem Synagogengottesdienst in Nazareth. Wir wissen auch nicht, ob er die Gemeinschaft mit den anderen dort genossen hat. Möglicherweise eher nicht, denn sie wollen ihn am Anschluss am liebsten umbringen. Aber wir wissen, dass er dort war, wo die Gemeinde sich versammelte, weil er es so gewohnt war. Und wenn ich die Verbindung mit Nazareth und die Bemerkung, dass er dort aufgewachsen war, richtig verstehe, dann kam diese Gewohnheit aus seiner Erziehung. Wenn Sie, so wie manche das tun, den Jahreswechsel zum Anlass nehmen, über gute oder schlechte Gewohnheiten nachzudenken, wenn Sie vielleicht sogar Vorsätze fassen, dann enthält dieser kleine Abschnitt den freundlichen Hinweis, dass auch der Glaube Gewohnheiten braucht. Gute Gewohnheiten sind eine enorme Entlastung, weil sie mir ersparen, mit mir selber immer wieder dieselben Dinge zu verhandeln. Wenn es Gewohnheit ist, den Tag mit einem Gebet zu beginnen und zu beschließen, dann muss ich das nicht jeden Tag neu entscheiden. Wenn es eine Gewohnheit ist, ins Losungsbuch zu gucken, dann muss ich das nicht jeden Tag neu entscheiden. Wenn es eine Gewohnheit ist, am Sonntag und an Feiertagen am Gottesdienst teilzunehmen, dann muss ich das nicht jedes Mal neu entscheiden. Natürlich können Gewohnheiten zu reinen Gewohnheiten werden, mit denen sich inhaltlich nichts mehr verbindet. Aber das sagt noch nichts gegen gute Gewohnheiten, die das Leben strukturieren und die letztlich auch das Leben prägen. Wir gucken sehr auf die außergewöhnlichen Highlights, auf das, was so die besonderen Sachen sind. Die braucht es auch. Aber ich glaube, das, was das eigene Leben prägt und was auf andere Generationen abfärbt, das ist das, was das Normale, der Alltag ist, weil das Leben nun mal zum Großteil aus Alltag besteht. Und ich habe es nur ganz selten erlebt, dass mir in Trauergesprächen mal gesagt worden ist, ja, die Oma, die war 1958 auf dem Kirchentag da und dort. Aber ich habe es ganz oft schon gehört, dass gesagt wurde, ja, die Eltern oder die Großeltern, die haben mit Bibel und Losungsbuch gelebt und die sind immer im Gottesdienst gewesen. Wo feststeht, dass alles im Fluss ist, schwimmt vielen der Glaube mit fort. Gott ist unwandelbar, denn er ist Gott. Seid sicher, der Herr hält sein Wort. Wir brauchen gute Gewohnheiten, die uns die regelmäßige Begegnung mit diesem Wort Gottes ermöglichen, dieses Wort einprägen. Nur so kann es uns diesen Halt geben, wenn alles im Fluss ist um uns herum. Das ist der praktische Tipp, den diese kleine Episode enthält. Das zweite ist eine handfeste Wahrheit. Jesus wählt für die Schriftlesung einen Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja aus. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Es ist ein Abschnitt, in dem der Prophet Jesaja von dem künftigen Heilskönig, dem Gesalbten Gottes, dem Messias, spricht. Jesus zitiert das und er lässt etwas weg. Das merkt man, wenn man das Zitat mal an der Originalstelle bei Jesaja 61 nachliest. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Haben Sie es gemerkt, was Jesus weggelassen hat? Einen Tag der Rache unseres Gottes. Warum wählt Jesus diesen Abschnitt für seine Predigt aus? Er liest einen Abschnitt über den Messias, weil er der Messias ist. Er ist der verheißene Heilskönig, der Gesalbte Gottes. Und warum lässt er das mit der Rache Gottes weg? Weil er nicht kommt, um die Strafe Gottes über die Nationen zu bringen, sondern Gottes Liebe und Gnade. Das war nicht das, was die Menschen zur Zeit von Jesus erwarteten. Sie lebten in einem heidnisch besetzten Land. Vom Messias erwarteten sie Heil für Israel, Gericht für die heidnischen Völker. Stattdessen kündigt Jesus an, Evangelium, Gnade für alle Armen, für alle Gefangenen, für alle Blinden, für alle Zerschlagenen, also alle Kaputten. Jesus nimmt in den zitierten Abschnitt, Jesaja nimmt in diesem zitierten Abschnitt Bezug auf eine Einrichtung, auf das Gnadenjahr des Herrn. Das will ich nochmal kurz zitieren aus dem 3. Mosebuch. Ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seinem Besitz und zu seiner Sippe kommen. Das heißt, es gibt ein Gebot Gottes, das uns ganz klar sagt, Schuld erstickt das Leben. Schulden ersticken das Leben. Es braucht Schuldenerlass, es braucht Freiheit von Schuldsklaverei. Das ist die handfeste Wahrheit, die wir in diesem Abschnitt finden. Wir brauchen Gnade. Mit Schuld, mit Schulden können wir nicht dauerhaft leben. Von Zeit zu Zeit muss das Schuldenkonto gelöscht werden. Und zwar sowohl was die Beziehung zu Gott betrifft, als auch was die Beziehung zu anderen Menschen betrifft, als auch was die Beziehung zwischen Staaten betrifft. Denn auch dort sind es ja im Wesentlichen Schulden, die handlungsunfähig machen und abhängig machen und die in ganzen Teilen der Welt Entwicklung verhindern. Wir nehmen den Jahreswechsel als einen Neuanfang wahr. Da gibt es eine neue Jahreszahl, an die muss man sich erstmal gewöhnen, da macht man am Anfang einen Haufen Fehler. Da gibt es einen leeren Kalender, der gar nicht so leer ist, wenn man genau hinguckt, aber sieht erstmal gut aus. Und diesen Neuanfang erleben wir in der Regel als Gnade. Es fängt etwas Neues an. Der Jahreswechsel ist ein schönes Bild dafür. Aber noch schöner ist, dass sich solche Neuanfänge nicht auf den Jahreswechsel beschränken, Gott sei Dank. Und da kommt die mutmachende Verheißung ins Spiel, die ich in diesem Abschnitt ebenfalls finde. Und als Jesus das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesus sagt, es ist soweit. Es hat sich erfüllt, die Zeitenwende ist da. Mit meinem Erscheinen ist das Gnadenjahr des Herrn Wirklichkeit geworden. Und es stimmt ja. Jesus hat den Armen das Evangelium verkündigt. Jesus hat Gefangenen gepredigt, dass sie frei sein sollen. Jesus hat Blinde geheilt. Jesus hat Zerschlagene, also Kaputte, frei gemacht. Wir haben in diesem Jahr 2022 viel über Abhängigkeiten gelernt. Unser Wohlstand ist abhängig von Gas- oder Öllieferungen aus anderen Ländern. Und da sind ein paar unheilvolle Abhängigkeiten dabei. Und wir haben auch gelernt, wie schwer es ist, solche Abhängigkeiten zu beenden. Hier werden wir auf eine andere Abhängigkeit hingewiesen, die Abhängigkeit von Gottes Gnade. Zu dieser Gnade kann ich mit meiner Armut kommen und ich werde reich beschenkt. Zu dieser Gnade kann ich mit allem kommen, was mich fesselt und bindet und knebelt, und ich kann frei werden. Zu dieser Gnade kann ich mit meiner Blindheit kommen und mir werden Horizonte geöffnet. Und zu dieser Gnade kann ich mit den Scherben meines Lebens, auch mit der Erschöpfung, die ich vielleicht in mir spüre, kommen. Und ich werde geheilt und ich werde ganz gemacht. Was sagen Sie eigentlich so, wenn Sie jemanden Neujahrswünsche aussprechen? Ein gesundes, ein friedvolles, ein gutes, ein gesegnetes neues Jahr? Der Bibeltext hier im Vers 19, das Gnadenjahr des Herrn, heißt wörtlich übersetzt ein angenehmes, ein willkommenes Jahr des Herrn. Man muss das nicht als Neujahrswunsch verwenden. Es reicht schon, wenn wir das wissen. Das neue Jahr soll uns willkommen sein. Ja, es soll uns herzlich willkommen sein. Und egal, was wir über dieses Jahr alles annehmen, an Prognosen und Erwartungen und Befürchtungen, es wird auch ein angenehmes Jahr werden. Sicher nicht nur, aber auch. Denn neben allen möglicherweise unangenehmen Momenten und Nachrichten wird es ein Gnadenjahr sein. Denn Gottes Gnade ist mit Jesus in die Welt gekommen. Und dieses neue Jahr ist für uns die neue Gelegenheit, uns von ihm und seiner Gnade abhängig zu machen, indem wir sie annehmen, indem wir ihn annehmen. Und in diesem Sinne ein angenehmes Jahr 2023. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.